und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nostromo-Verschwörung. Ich bin der Sebastian und bei mir in Berlin live direkt zugeschaltet der Fred. Grüß dich, hi.
Hi, Grüße aus der Quarantäne. Aus dem Unwort freiwillige Quarantäne. Oder auch nicht freiwillig. Ich weiß es gerade nicht mehr, ob ich freiwillig zu Hause bin oder nicht. Ich kann es nicht mehr unterscheiden. Seit dritte Woche jetzt ist es bei mir, die ich quasi zu Hause bin. Mhm. Bei dir ähnlich wahrscheinlich, ne? Oder ist.
Doch, eigentlich in der dritten Woche.
In der dritten Woche. Jo, wir haben ein Mikro, wir haben einen Fernseher, wir haben eine Audioanlage, wir haben Netflix. Was braucht man mehr?
So ist es. Wir haben uns einen Film angeschaut und der geneigte Zuhörer wird schon mitbekommen, was es geht. Es geht heute tatsächlich um. Den Film hat er auch der Fred ausgesucht, ja. Deswegen darfst du ihn auch ankündigen:
Midnight Run. Ein schöner Klassiker aus den Ende der 80ern. Mit Herrn De Niro und Charles Grodin und vom Regisseur Martin Prest. So, das reicht zum Antisern. Midnight Run.
Midnight Run. Hat ja auch einen schönen deutschen Untertitel noch.
Den habe ich jetzt absichtlich weggelassen. 5 Tage bis Mitternacht.
Also sagen wir so, Midnight Run ist ja eigentlich ja ein Wortspiel. Kann man ja auch nachlesen. Also es ist eigentlich nur, ich gehe mal schnell Zigaretten holen abends oder ich gehe mal schnell mir auch was zu trinken im Späti holen. Mhm. Da sagt man gerne dazu Midnight Run, schönes Wortspiel. Mhm. Vielleicht hätte man ja da in der deutschen Übersetzung da was finden können, aber man hat sich für diesen tollen Untertitel entschieden, was ja aber in den 80ern doch normal war. Ja. Also üblich war, irgendeinen echt dämlichen Titel noch mit dran zu kleistern.
Ja, da war das so ein bisschen auf der Schalte, ne, dass man angefangen hat, englische Titel schon zu benutzen, so wie hier in dem Fall, und einen deutschen Titel nachzuschieben. Vorher war es halt immer so, wir synchronisieren schon und Englisch können sie alle nicht. Und da geht auch keiner ins Kino, also lassen wir uns irgendeinen deutschen Titel einfallen. In den 80ern fing das dann an, wir lassen den englischen Titel und machen einen deutschen Zusatztitel. Und jetzt, und dann in 2000 hat man angefangen, die Leute können jetzt so gut Englisch und Deutsch ist scheiße, aber den englischen Originaltitel verstehen sie nicht. Also lassen wir uns einen neuen englischen Titel für die Deutschen einfallen. Ja, und wir sind jetzt in den 80ern. Englischer Originaltitel plus diffuser deutscher Titel.
Ja, Midnight Run. Wir sind schon wieder bei einem Film von Martin Prest. Wir hatten ja erst über Beverly Hills Cop gesprochen.
Genau.
Und jetzt sind wir schon wieder bei Martin Prest. 1988 und ich würde sagen, ein sehr erfolgreicher Film.
Ja, war das? Box Office habe ich gar nicht geschaut.
30 Millionen hat er gekostet und ganz knapp 82 Millionen weltweit eingespielt.
Domestic?
Ich habe es gerade nachgeschaut.
Genau, ich gucke gerade Gesamt bei Country, was der in den USA eingespielt hat. Denn ich erinnere mich mal gelesen zu haben, dass für die für Hollywood als erstes mal zählt, was es in USA eingespielt hat.
38 hat er eingespielt.
Genau, 38. Also hat sich nur so ganz knapp gelohnt. Aber weltweit ist ganz gut angekommen, stimmt. Hat auch noch ein paar ganz komische Nachfolge gehabt. Hast du es gesehen? Habe ich nur auf IMDb entdeckt. Midnight Run, abgerechnet wird um Mitternacht. Alle drei sind 94, drei Nachfolger, alle 94 mit Christopher McDonald in der Rolle von Jack Walsh. Also schöne Billigabklatsche. Also irgendwie so ein, hat sich gelohnt, schiebe mal drei Direct-to-Video-Produktionen nach.
Hm. Nee, das habe ich tatsächlich gar nicht gesehen.
Also kann man weglassen.
Ich glaube, vergessenswürdig.
Genau, vergessenswürdig.
Da sind wir eigentlich schon drin. Dann können wir einfach mal ganz kurz die Technical Specs mal ein bisschen durchgehen. Der Film geht 126 Minuten, also in der Version, die ich gesehen habe. Also das war die auf Netflix.
Genau.
Dort ist der Film ja in Original und auch mit deutscher Tonspur enthalten. Der Film hat ein Seitenverhältnis von 1,85 zu 1, wurde mit Panavision-Kameras gedreht, Panaflex in dem Fall, und auf 35 mm Film, Spherical, gedreht. Box Office haben wir schon gehabt. Wir haben auch schon ein bisschen über die Besetzung gesprochen. Wir haben Charles Grodin, den Robert De Niro erwähnt. Vielleicht wäre hier nochmal erwähnenswert der Japet Kotto, der während der gesamten Dreharbeiten zumindest für seine Parts unter Fieber zu leiden hat. Das wird nochmal interessant später. Dennis Farina, John Ashton, der ja auch schon zum zweiten Mal in einem Martin Prescott-Film mitspielt. Dann den großartigen Joe Pantoliano.
Ja, den man vor allem aus, glaube ich, den meisten Leuten aus Matrix bekannt ist, als der hinterfotzige Typ.
Genau. Philip Baker Hall spielt noch mit. Und ich hatte mir noch aufgeschrieben, wo ist es? Genau, Martin Brest selber hat nämlich auch einen Gastauftritt.
Wo war der?
Als der Dorfler sich das Zugticket kaufen will und der Typ an der Rezeption, der ihm das Ticket verkauft, fragt, ob er Raucher oder Nichtraucher ist.
Ah, stimmt, das genau. Ja, take a wild guess, sagt er da, weil er gerade die Kippe in der Hand hat am Schalter. Ne? So, jetzt genau. Aus der heutigen Sicht, 2020, Corona geht rum, wir haben alle Angst davor, als Raucher gefährdet zu sein oder als Ex-Raucher und 1988 in der Abflughalle mit Kippe. Ja, ich nehme den Raucherflug. Unvorstellbar, unvorstellbar.
In dem Film wird allgemein sehr viel geraucht. Ja. Und zwar überall, wo ich mir selber die Frage stelle, meine Güte, ob die im Restaurant sitzen, im Bus sitzen, im Flugzeug, im Zug. Es wird überall ständig permanent geraucht. Ist mir gestern auch aufgefallen beim Sehen.
Genau, gerade beim Zug. Ich meine, im Flugzeug habe ich nie geraucht. Kenne ich so nicht. Aber im Zug, kennst du es noch, die Raucherabteile? Ich weiß noch, dass wenn ich da früher Zug gefahren bin, dann auch als starker Raucher natürlich bewusst immer das Raucherabteil gesucht habe, in dem es immer pervers gestunken hat.
Ich kann mich noch entsinnen, dass ich als Anfang 20er hatte ich so einen kleinen Aschenbecher von der Deutschen Bahn, so einen ganz alten, diese kleinen, die immer an der Seite ranklemmten. So einen kleinen hatte ich dann auch mal und meine Großeltern hatten so einen auf der Toilette. Genau diesen Deutsche Bahn. Daran kann ich mich nicht entsinnen, aber selber habe nie im Zug geraucht, als ich noch geraucht habe, muss ich dazu sagen.
Ja.
Auch nicht mehr.
Yeah.
Lange. Yeah. Du rauchst ja auch nicht mehr. Yeah.
Fast 5 Jahre. Yeah.
Herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Das muss man hier mal lobend erwähnen. Aber da du ja den Film ausgesucht hast, lass uns da gleich mal ein bisschen über die Vorerfahrung sprechen. Du hast den Film ja ausgesucht und was ist deine Vorerfahrung mit dem Film und warum hast du dich denn für den entschieden? Und jetzt unabhängig davon, dass er jetzt gerade zufällig auf Netflix ist.
Na, ein bisschen spielt das bei mir mit rein, aber erstmal ist es so, dass ich habe früher sehr viel in meiner Fernsehzeitschrift geschmökert. TV-Spielfilm war das. Bei dir war es, glaube ich, eine andere, ne?
TV-Movie war das.
TV-Movie, genau. Die guten alten Zeiten, als man noch vom Fernsehprogramm abhängig war und mit dem Videorekorder sich Filme aufgezeichnet hat.
Ganz genau.
Und da war das meine wichtigste Lektüre, immer sofort, wenn die rauskamen, zu gucken, wie ist das Programm der nächsten Woche, welche Filme sind gut und dann das Hintergrundwissen, welche möchte ich sehen und möchte ich aufnehmen. So bis, glaube ich, knapp Ende der Nullerjahre. Seitdem hatte ich dann keinen Fernseher mehr und da ging das so langsam mit dem übers Internet gucken los. Aber bis dahin immer da geschmökert und da sind mir viele Filme erstmal auch so richtig aufgefallen. Falls ich Midnight Run vorher schon mal gesehen habe, kann ich mich nicht dran erinnern. Aber genau da weiß ich noch, ist das so gewesen. Ich habe das gesehen, Midnight Run, oh, klingt gut, wird auch extrem gelobt. Nehme ich mir mal auf, schau rein, ich habe den angeschaut, also muss irgendwann Anfang der 2000er Jahre gewesen sein und dachte, was für ein schöner Film. Da funktioniert einfach alles. Er hat einfach mir Spaß gemacht, den zu schauen. Und dann ist der bei Recherchen wieder aufgetaucht und es könnte durchaus sein, als wir zum Beispiel Beverly Hills Cup gemacht haben, ist ja mittlerweile, den haben wir zwar jetzt Silvester erst rausgebracht, aber ja schon vor 2 Jahren aufgenommen. Die Folge zu Beverly Hills Cup. Und dann über die Recherche, den Regisseur und dann so, oh, Midnight Run. Und jetzt benutze ich gerade die Wer streamt es App. Da gebe ich dann einfach die Filme ein, die ich gerne mal gucken möchte und schaue, ob die gerade zur Verfügung stehen. Und wenn die es nicht tun, werde ich halt benachrichtigt, wenn die bei Netflix, Amazon Prime, was auch immer, rauskommen. Und seitdem stand er jetzt auch auf meiner Liste, ist bei Netflix draußen. Also ich dachte, ich möchte den gerne mal wieder sehen. Und habt ihr, glaube ich, auch schon vor längerer Zeit den mal mit auf unsere Liste gesetzt. Und ich dachte, ich glaube, der war nett, da können wir mal drüber sprechen. Und jetzt klappt es halt. Und ich habe ihn wieder geschaut jetzt, gestern und heute, und mir hat er auch wieder sehr gut gefallen.
Schön. Das freut mich sehr.
Ja, und du hast ihn zum ersten Mal geschaut. Nee, du hast ihn auch zum zweiten Mal geschaut.
Nee, ich habe ihn zum ersten Mal gesehen.
Ach so, stimmt. Wir hatten drüber gesprochen und du hast gedacht, der war dir zu träge oder sowas und hast dann aber festgestellt, dass du den gar nicht gesehen hattest.
Genau, ich hatte den wahrscheinlich mit irgendeiner anderen Buddy-Movie Film verwechselt.
Mhm.
Und habe den gestern tatsächlich zum allerersten Mal gesehen.
Ja.
Vielleicht noch vorneweg, bevor ich noch was dazu sage, was für ein Genre haben wir hier eigentlich? Also ich möchte mich jetzt hier nicht nach Wikipedia richten. Ich möchte mich nicht nach Wikipedia richten, sondern beim Film sehen habe ich schon gemerkt, okay, ganz klassisch Komödie, aber ganz viel Roadmovie ist noch mit drin. Also genau. Für mich ist das so ein ganz klassischer Roadmovie.
Also vom Genre her ist es irgendwie, also man hat die Buddy-Komödie drin mit Action, man hat ein bisschen leichte Thriller-Elemente drin oder Krimi-Thriller, Gangster.
Krimi.
Eher Krimi. Ja, sagen wir Krimi und so Gangsterfilm, also so das typische Polizei versus Gangster mit dem Kopfgeldjäger Topos noch im Hintergrund und auf der Flucht. Es ist halt in, ich weiß nicht, was wie man das als Genre eingrenzen sollte, aber dieser Film ist sehr, sobald die beiden Buddies aufeinanderstoßen, sind die ja permanent auf der Flucht und zwar vor allen möglichen Parteien. Und das ist, da hast du ja einige Filme, die genau das gleiche in so einem, das hat dann so eine ganz eigene Dynamik, weil diese Filme, genau wie der, immer damit spielen, dass du einmal von der einen Partei aufgegriffen wirst, vor der du fliehst, dann vor der anderen und es geht immer aufgreifen, wieder wegkommen oder ganz knapp nur erwischt werden und dann das Buddy-Element noch in dem Film drin, dass ja auch noch der eine Charakter ist. Die beiden fliehen zusammen und gleichzeitig versucht ja aber der eine auch noch, also Charles Grodin, von Robert De Niro zu fliehen. Also so ein, du hast dieses Fluchtmotiv, es zieht sich den ganzen Film halt, fast den ganzen Film durch.
Das klassische Konflikt, also beim Drehbuchschreiben geht es ja halt auch um Konflikte, um innere und äußere Konflikte und mittlere Konflikte und das wird hier wunderbar gespiegelt. Ich habe mir aufgeschrieben als Genre, weil ich fand Thriller-Komödie fand ich total unpassend, weil ich fühlte hier nirgendwo den Thrill. Ich habe mir einfach aufgeschrieben, es ist ein Buddy-Road-Movie. Das fand ich eigentlich ganz cool. Mhm. Also in Anführungszeichen, also so wie ich den Film verstanden habe.
Ja.
Ansonsten Genre-Komödie. Schluss, aus, Ende.
Und das, ja, und da sagst du, ich muss sehe das anders. Bei IMDb zum Beispiel hast du auch gleich vier Sachen angegeben. Action, Komödie, Krimi und Thriller kommt auch mit vor. Ich finde das gerade am Anfang, als der Film noch, und da kommt schon der erste Widerspruch, als der Film noch gar nicht Komödie ist, und das sind fast die ersten 40 Minuten, da ist hat der Film für mich so gut wie keine komödienhaften Elemente und arbeitet von der Musik und von dem Ganzen her eher Richtung Krimi bis hin zu sogar Thriller-Elemente, wo du noch nicht so richtig weißt, wo es hingehen kann. Also gerade mit dem Einbruch zum Beispiel, da fängt es ja an, es erstmal ein bisschen lustig zu werden, wo Robert De Niro bei Charles Grodin zu Hause einbricht und sowas. Und dann ist mir den ganzen Film halt aufgefallen, dass ich finde den schwer einzuordnen, weil der nicht so richtig Buddy-Komödie ist. Also
okay,
das ist nicht so eindeutig.
Da habe ich vielleicht gleich was dazu, das können wir auch gleich nochmal aufgreifen. Ich habe nämlich gestern den Film die erste Hälfte im englischen Original gesehen und habe dann einfach nur mal umgeswitcht, weil ich wissen wollte, wie ist die Synchro, da die ja erfahrungsgemäß in den 80ern doch eigentlich relativ gut ist. Und ich bin auch dann dabei geblieben und da hat sich dann für mich dieser Comedy, dieser lustige Charakter mehr eingestellt. Also da hatte ich das Gefühl, dass in der Synchro da so gedreht worden ist, dass es hier ein bisschen witziger rüberkam, dass da die das Dramatische in Anführungszeichen so ein bisschen rausgenommen worden ist. Das war zumindest mein Eindruck.
Genau, damit müssen wir beide im Vergleich sehen. Ich habe definitiv beim ersten Mal den auch in Deutsch gesehen und hatte den auch lustiger in Erinnerung. Also mit ein bisschen mehr, also einfach lustiger. Und jetzt beim, nach knapp 20 Jahre, 15 bis 20 Jahre später im Englischen gesehen, hatte der eher leise humoristische Untertöne. Arbeitet da eher subtil, wenn man das so sagen möchte, auf den Humor hin und wirkt gar nicht so oberflächlich lustig. Sondern da sind wirklich auch die Beziehungselemente zwischen den Darstellern wichtiger. Und was mir zum Beispiel aufgefallen ist, der arbeitet viel mit Klischees. Ne? Du hast ja, die Konstellation ist ja, du hast ja so eine Spiegelkonstellation. Du hast halt FBI versus Gangster im Hintergrund. Und die haben beide den bösen Oberboss.
Ja.
Und beide Organisationen haben dann die Handlanger. Und da hast du halt so die typischen Klischees vom wirklich bedrohlichen Oberboss. Und darüber reden wir vielleicht später nochmal. Weiß mich drauf hin.
Zusammenfassung. Lass uns mal eine ganz kurze Zusammenfassung machen, dann können wir vielleicht ein bisschen besser dann auch darauf eingehen.
Du hast recht.
Das wäre sehr schön. Ich würde jetzt einfach mal die Zusammenfassung hier übernehmen, die ich hier gefunden habe, die mir das WWW zur Verfügung stellt hier. Und zwar, ich verlese: Jack Walsh verdient sich seine Brötchen als Kopfgeldjäger. Jonathan ist ein Buchhalter, der 15 Millionen Dollar an der Mafia vorbeigeschleust und für wohltätige Zwecke gespendet hat. Nachdem er auf Kaution freigelassen wurde, ist er untergetaucht. Jack kann sich satte 100.000 Dollar verdienen, wenn es ihm gelingt, ihn rechtzeitig von New York nach Los Angeles zu schaffen. Was zunächst wie eine kinderleichte Aufgabe aussieht, entwickelt sich zu einer Jagd quer über den Kontinent. Punkt, Punkt, Punkt. Ganz grob.
Ganz grob
zusammengefasst.
Ja, genau. Wenn wir beim Genre sind, würde ich sogar Rot-Movie irgendwie ganz oben hinstellen, noch vor Buddy-Komödie. Denn dass die Landschaft und Amerika an sich einmal quer von, erstmal per Flugzeug von Los Angeles nach Manhattan und dann mit verschiedensten Verkehrsmitteln quer durch die Staaten und schön viel unterschiedlich abwechslungsreiche Landschaft. Also es ist wirklich sehr viel on the road.
Ja, ich habe ja ein ganz kleines bisschen, habe ich ja einen bereits von uns besprochenen Alfred Hitchcock-Film denken müssen, North by Northwest.
Ja.
Der auch so episodisch auch ist und vor allen Dingen die Vehikel, die Fortbewegungsmittel sich in diesem Film ständig ändern.
Ja.
Wir waren ja gerade dabei, so ein bisschen schon mit reinzugehen und waren jetzt stehen geblieben, dass der Film so den richtigen Ton über den gesamten Film nicht so richtig findet. Also will er jetzt wirklich explizit Komödie sein, will er mehr Krimi sein, will er mehr auf Action gehen? Und das ist mir gestern auch so aufgefallen, zumindest im Englischen. Die erste Dreiviertelstunde, die ich gesehen habe, hatte ich so das Gefühl, dass der Film da nur mit so einzelnen Peaks arbeitet, also einzelne Schauspieler, die da so ein bisschen würzen. Ansonsten ist das eher, ich sag's vorsichtig, neutral gehalten. Mhm. Dass das ganze Setting, ich gehe nochmal ganz kurz wieder einen Schritt zurück. Also ich finde ja, der Film wird, und da gebe ich dir recht, ab Mitte zum Ende wird er aufgrund der Figurenkonstellation wird er witzig, weil dann sozusagen vieles etabliert ist und am Anfang ist es noch relativ unklar, wo soll die Reise eigentlich hingehen. Da gibt es aber tatsächlich schon ein paar, paar Charakterzeichnungen, die schon darauf schließen lassen, dass es eigentlich witzig ist. So zum Beispiel in diesem Büro von dem Joe Pantoliano. Pantoliano, genau, danke.
Wir arbeiten mit den Schauspielernamen gerade, nur für den Zuhörer, nicht mit den Rollennamen. Joe Pantoliano ist der Darsteller.
Genau, und da sitzt doch noch jemand anderes noch mit drinne.
Genau.
Und der hat so einen Running Gag immer, die ganze Zeit. Der guckt auch schon so, der guckt immer so, also du siehst ihm auch immer an, okay, der führt wieder was im Schilde. Mhm. Und jedes Mal, wenn eine Information kommt, muss er ja runtergehen ans Telefon, um dann der Mafia zu Bescheid zu sagen, also bespitzelt da. Und sagt dann nur so: Möchtest du vielleicht einen Donut haben? Ich würde jetzt ein paar Donuts holen, sagt er dann immer.
Ja.
Und das kommt schon relativ am Anfang. Das, auch seine ganze Darstellung war schon so ein bisschen so überspitzt. Und da habe ich schon gemerkt, okay, der Ton wird darüber schon so eben ganz fein schon gelegt. Also Martin Brest macht das hier ähnlich wie bei Beverly Hills Cop, weil auch da ist ja der Anfang, wenn man es ja so will, ist ja der Anfang ja auch eigentlich sehr hart, ist ja ein harter Film, wird jemand erschossen und hier ist die Musik dann halt entscheidend. Martin Brest entscheidet sich für eine, ich sag jetzt mal, mit Danny Elfman, der die Musik ja auch gemacht hat, für eine sehr fröhliche und unterhaltsame Musik, die mir überhaupt gar nicht gefallen hat. Und
erst ab ungefähr nach einer halben bis dreiviertel Stunde.
Die Credits laufen mit Musik am Anfang. Also
ganz am Anfang, nee, ich meine, die Musik am Anfang, was mir aufgefallen ist, am Anfang ist die Musik so 80er-Jahre-Krimi-Thriller, Little Weapon, irgendwas vom Stil her so nicht so ein Gitarrenrock irgendwas, der im Hintergrund läuft. Und dann, als der Film ins Witzige kippt, wird die Musik auch witzig. Also Musik ist da, aber die Musik am Anfang wirkt sehr so, auch so wie man es bei Lil Web mal, so atmosphärische Los Angeles irgendwas, eher ernstere Musik, und dann auf einmal, wo es dann um die, wo dann mehr Humor reinkommt, wird es dann in so eine, kippt das dann auch in einen fröhlichen Charakter, die Musik um. Die kippt mit dem Film, die kippt genauso ins, je mehr Action und je mehr Spaß reinkommt, wird auch die Musik immer heiterer und immer komödienhafter, klamaukig fast. Von der Musik her. Und die unterstützt dann die Leichtigkeit, während du am Anfang hast du wirklich so richtig schön ernste, getragenere Musik, die das düstere, ruhige Feeling am Anfang auch unterstützt.
Ich habe mich jetzt einfach auf das klassische, die klassische Filmemacher-Regel bezogen, wenn ich meinen Anfang setze, mein Intro setze, dass ich da so ein bisschen Lesart vom Film schon mitgebe, und der Film kommt sozusagen mit einem sehr bunten Score und mit sehr bunten Bildern kommt der eigentlich daher am Anfang und setzt eigentlich für mich da schon den Ton für den gesamten Film. Das heißt also, ich weiß ganz genau, ich werde hier keinen Thriller sehen. Ich werde hier eigentlich auch kein Krimi sehen, maximal eine Krimi-Komödie, irgendwas in der Art. Und da lässt der Film sich ja auch irgendwie da wiederfinden. Und alles, was danach kommt, ist dann so ein bisschen, wie finde ich, so konträr. Das heißt also, ich habe schon so eine Erwartungshaltung. Film, führe mich dahin, wo du eigentlich hin willst. Und da sind wir eigentlich schon beim Drehbuch, würde ich sagen. Weil wir hatten schon im Vorgespräch das schon so ein bisschen rausgearbeitet. Du findest es ja sehr gut und Charles Grodin fand das auch sehr gut. Und ich bin mit dem Drehbuch so insgesamt, habe da so meine Befindlichkeit mit dem Drehbuch. Denn das ist für mich so, neben der Laufzeit von über 2 Stunden, ist das so ein bisschen so ein kleiner Schwachpunkt. Da gibt es so ein paar Sachen, die nicht funktionieren. Allerdings hat das keinen Einfluss auf die darstellerische Leistung und die Regiearbeit. Also das funktioniert super, aber im Drehbuch gibt es für mich so ein paar Schwächen und die können wir ja vielleicht so ein bisschen rausarbeiten.
Genau, sag mal, also ich fand, mein Eindruck bei dem Film ist, dass da alles ganz gut zusammenpasst. Es gibt natürlich, wenn man es will, die eine oder andere Logiklücke und es gibt ein paar Sachen, wo man denkt so, naja, ist jetzt auch nicht das Plausibelste, aber insgesamt habe ich das Gefühl gehabt, dass der Film ganz langsam das aufbaut, wo er am Ende hin möchte, und alles insgesamt schlüssig erscheint. Also, dass was an Gags kommt, was an Wendungen kommt, wird alles vorbereitet, mitunter langer Hand vorbereitet, und dann eben auch nicht mit Schenkelklopfer-Humor oder voll krasser Action ausgewalzt, sondern das, wo es hinarbeitet wird, dann auch, da wird dann auch darauf in Ruhe aufgebaut. Wie ich jetzt, was ich vorhin schon erzählt hatte, ungefähr nach einer Dreiviertelstunde stehen die da an dem Busticketschalter und du kennst jetzt die Figuren so langsam, und dann reicht dann eben ein bisschen Mimik zwischen ein paar kleine Blicke zwischen der Ticketverkäuferin und Charles Grodin und die Situation insgesamt, dass man dann das erste Mal in dem Film denkt, also dann in so einem, in einen herzlichen Humor reinkommt, der einfach passt. Kein Schenkelklopfer-Humor, wie gesagt, sondern eben so ein, wo du einfach aus der Situation raussetzt, dich mit den Leuten wohlfühlst und ein Blick ausreicht, dir ein Schmunzeln ins Gesicht zu zaubern. Einfach so von der Konstellation raus. Und da finde ich, das, was würde ich dem Drehbuch zuschreiben, dass da vom Prinzip her gut hingearbeitet wird zu solchen kleinen Sachen.
Das ist klassische Regiearbeit, ist das. Das, was du beschreibst.
Okay.
Und das ist auch das Zusammenspiel der jeweiligen Akteure, aber das ist klassische Regiearbeit. Ich finde, die Kritikpunkte, die ich habe am Drehbuch, sind eigentlich alles, was expositorisch ist. Der Film lässt sich ja viel Zeit und er hätte sich jetzt zum Beispiel, also gerade die Figur von Charles Grodin gespielt, der Duke.
Ja.
Er sagt eigentlich alles, was Exposition ist, sagt er, und er wiederholt es auch irgendwann an anderen Stellen des Films beliebig, habe ich das Gefühl. Oder wenn es eben halt wichtig ist, um den allerdings klar zu charakterisieren, hätte ich mir zum Beispiel gewünscht, wir sind zwar nicht bei Wünsch dir was, aber wenn der Film schon so lange geht, mir auch ein paar Sachen mit zu zeigen. Also wenn er 15 Millionen unterschlägt und dann auch noch spendet, dann hätte man das sozusagen auch mit unterstützenden Gesten oder auch Dingen, die er sozusagen am Anfang tut, auch mit unterstreichen können, damit ich sozusagen seinen Charakter auch ein bisschen verstehe. Sodass diese Randnotiz, was er getan hat, den Charakter noch zusätzlich erweitert und sagt, oh cool, also der Dude, der fetzt irgendwie. Das sehe ich aber halt einfach nicht, sondern das wird mir nur gesagt auf der Tonebene. Und ich sehe das Handeln nie von ihm. Und so wird er auch eingeführt. Und das ist aber auf das Drehbuch zurückzuführen. Wie gesagt, wir sind nicht bei Wünsch dir was. Also das ist ja nicht mein Film, sondern es ist jemand anderes. Und da wiederum finde ich, und da sind wir an einem anderen Punkt, dass das Martin Brest eigentlich ganz gut gemacht hat. Also aus diesem, ich sag mal so, formellen Drehbuch ganz viel Leben reingebracht hat. Und auch die Schauspieler tun da auch ihr Nötigstes, beziehungsweise alles Mögliche, um da den Charakteren Leben einzuhauchen.
Und also das machen sie auch gut. Da fällt es mir dann wahrscheinlich schwerer, einfach zwischen den Funktionen da, die schuld dran sind, zu trennen. Du hast halt das, was du sagst, also diesen, der Hintergrund, was mit dem Duke zusammenhängt, das sind halt Sachen, die sollst du ja am Anfang zum Beispiel gar nicht wissen und erahnen, weil der sich ja wandeln soll. Also im Grunde genommen sind De Niro und Groden sind ja die einzigen Charaktere, die eine Wandlung durchmachen in dem Film, die sich verändern. Alle anderen sind ja in ihren Klischee-Rollen und bleiben da drin. Und am Anfang sollst du ja nicht wissen, was das für ein Typ ist. Es ist halt der Typ, der Geld unterschlagen hat. Und dann deckt der Film ja so nach und nach die Ebenen auf von erstmal einem ängstlichen Geek, der ängstliche Buchhaltertyp, der irgendwie Flugangst hat und scheinbar im Hintergrund da einfach nur zum Betrug geholfen hat. Und auf einmal ist es aber der Typ, der gespendet hat und gar nichts für sich selbst. Das verändert ja den Charakter. Und wenn du zu viel davon vorher schon erahnen kannst, ist ja diese Wendung nicht mehr so schön.
Da sagst du was Gutes und das würde ich auch gleich mit aufgreifen, denn das widerspricht sich ja dann eigentlich mit dem, was im Film ja dann dargestellt wird, weil der Robert De Niro wird eigentlich uns als Zuschauer eher als Dieb am Anfang dargestellt und nicht als Polizist oder Ex-Polizist oder sonst irgendwas. Und das heißt also, jetzt würde sozusagen ein Dieb auf einen Verbrecher treffen. Obwohl wir eigentlich schon wissen eigentlich, okay, der hat irgendwas irgendwie mit Polizei zu tun. Der hat einen ganz anderen Background, aber das, was wir sehen, ist was anderes. Und bei Charles Grodin wird uns vermittelt, okay, das ist ein Verbrecher, aber nur auf der Tonebene. Und wir sehen ihn in normalen Lebensverhältnissen, gerade in so einer Wohnung mit Hund und allem drin und dran. Also da finde ich das halt ganz, 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 er versucht das formell, also er versucht das zu drehen in irgendeiner Art und Weise und irgendwie gelingt das halt nicht. Also wie gesagt, ich hätte mir da einfach ein kleines, ganz kleines bisschen mehr Tiefe da gewünscht, indem ich sozusagen die Charakterzeichnung ein bisschen besser mit in die Hand bekomme. Ganz besonders im Hinblick auf die Entwicklung von Jack Walsh, also von Robert De Niro gespielt, der ja eine Backstory hat, die ja dann irgendwann später revealed wird mit seiner Tochter und seiner Ex-Frau. Da hätte ich schon ganz gerne am Anfang ein bisschen mehr noch mit ranbekommen, dass ich dann später dann mehr mitfühlen kann. Weißt du, was ich meine?
Ja, das, was mir uns beiden ja auch aufgefallen ist, dass De Niros Rolle im Wesen etwas unglaubwürdiger ist, also dass man ihm das weniger abnimmt, auch das Ganze vom Mitfühlen her, während George Grodin einfach De Niro schon fast an die Wand spielt, weil man einfach zu der Rolle an sich gut passt und dann die Drehbuchschwächen, die du da ansprichst, halt ganz gut wieder rausholt. Und bei De Niro passt halt nicht, ist nicht ganz so stimmig. Und da man weiß, was gemeint ist und dass der da sein was zu tragen hat, quasi. Und wie du schon sagst, am Anfang, im Grunde genommen ist ja, man weiß, De Niro steht irgendwie auf der Seite des Gesetzes, ist aber Kopfgeldjäger. Und das sind ja eh meistens zwielichtige Gestalten. Und im Grunde genommen ist er auf der guten Seite, ist aber ein Bad Guy auf der guten Seite, der sich dann aber zum Guten hin wandelt. Und Charles Grodin ist eigentlich auf der Seite der Bad Guys erstmal, wo sich dann rausstellt, dass er aber der Good Guy ist. Mit diesen Tags spielt der Film die ganze Zeit so ein bisschen mit den Zuschreibungen, die du erstmal hast und die dann sich halt immer wieder hin und her verschieben. Ich glaube, da, also daraus entsteht auch viel von der Komik bei dem Ganzen. Ja. Okay, ich gehe mit deiner Drehbuchkritik jetzt einfach mal mit. Ich kann das echt für mich schwer auseinanderhalten, merke ich gerade, auf was ich das zurückschieben soll.
Okay. Ich glaube, das ist schon ein bisschen schwierig, wenn das so flüssig ineinander übergeht. Also da muss man wirklich sagen, Martin Brest ist ein sehr guter Regisseur. Und er hat ja hier auch wieder selber mitproduziert. Und das hatten wir auch im Beverly Hills Podcast ja schon mit rausgestellt und rausgearbeitet, aufgrund von negativen Erfahrungen, die er hatte. Hat er sich gesagt, okay, er macht die Produktion gleich mit selber und hat da alles selber mit in der Hand. Wenn man sich dann aber die Produktionsnotizen anschaut, man schaut mal ganz kurz sich die Trivia auch an, dann sieht man eigentlich, was das für ein wahnsinniges Projekt ist, was dem alles schon voranstand, wer hätte alles die unterschiedlichen Rollen spielen sollen. Da gab es verschiedenste Sachen und das Ganze ist genau, ja.
Genau, erzähl mal ein bisschen. Ich habe gar nicht so viel von der Triva gelesen. Erzähl mal zwei, drei Sachen, damit wir so einen Eindruck kriegen können.
Ja, also ein Trivia-Fakt und der, der dann auch ganz gut transportiert, was da für Sachen, bevor das gegreenlightet worden ist, anstanden, war, dass das ursprünglich eine Paramount-Produktion war. Und die wollten Robert De Niro Cher an die Seite stellen. Und naja, Martin Brest hatte da jetzt nicht so wenig Interesse dran. Dann hat man überlegt, okay, vielleicht geben wir dann Robin Williams dann die Möglichkeit. Der hatte aber zu der gleichen Zeit schon Charles Grodin gecastet, also nicht gecastet, also erstmal ausgetestet und meinte so, das ist unser Mann. Und daraufhin hat dann Paramount gesagt, so, nee, das ist jetzt zu blöd. Also wenn ihr Cher nicht wollt, Robin Williams nicht wollt, dann sind wir hier raus. Und dann hat Universal den Zuschlag bekommen, die sich schon gefreut haben, cool, wir haben hier einen Film mit Robert De Niro, reicht uns schon völlig aus, egal wer da jetzt
genau mitspielt. Dann Martin Prest hat Beverly Hills Cop gemacht, das war ist eine Ikone gewesen, also da würde ich auch zuschlagen.
Genau, und was man auch schon sehen kann, Martin Prest scheint wohl, also gerade auf dieses eine Projekt, was ihm da weggenommen worden ist, das war ja hier Wargames, glaube ich, scheint er da irgendwie so einen Ruf weg zu haben. Und wenn man sich dann anschaut, was Japheth Kotto zum Beispiel selber sagt, dass der Brest sehr, sehr viel dreht. Das heißt, der dreht die Szenen sehr häufig und sehr viel. Verschiedene Einstellungen und guckt sozusagen nach Einzelleistungen, ganz besonderen Einzelleistungen, versucht mit diesen Einzelleistungen aufzubauen sozusagen und dann noch ein paar passende Szenen noch dazu zu drehen. Das würde aber bedeuten, dass so eine Produktion automatisch größer wird, teurer wird, wenn das von vornherein geplant ist und du sozusagen, ich sage es vorsichtig, mit so einem Künstler arbeitest, dann weißt du ganz genau, okay, das kann Probleme mit sich bringen, weswegen dann Brest selber sagt, okay, dann produziere ich selber, dann erspare ich mir sozusagen das Game Maker von den Produzenten. Das kann man hier ganz gut mit ablesen. Und ein anderer Trivia-Effekt, den ich sehr interessant fand, war, dass diese eine Szene, die wir beide, wahrscheinlich die meisten Leute, am coolsten finden, die Litmus Configuration, wo es um die gefälschten 20-Dollar-Scheine geht, komplett improvisiert war. Das fand ich sehr witzig und das ist eigentlich auch ein schöner Punkt, wo man sieht, worauf Martin Brest hinaus will oder vielleicht auch das Drehbuch, nämlich dieses ständige Drehen von Figurenkonstellationen. Darum geht es eigentlich in dem Film.
Genau, dass du dir wird ein Klischee vorgeworfen, wo gesagt wird, so, das musst du jetzt von einem Charakter halten. Und damit arbeitet der charakterisiert es ja auch gleich so mit typischen Sachen und dann wird es dann umgeworfen. Und die Rollen werden getauscht oder das wird gegen das Klischee gearbeitet, was du bei so einer Rolle hast. Und dadurch wird es dann komisch. Ich meine, da fällt mir zum Beispiel ein, du hast ja diese Konstellation überall Handlange. Und ganz typisch ist ja auch der dämliche Handlanger, so ein Rollenklischee, gerade bei den Gangstern. Und das weißt du am Anfang noch nicht so, glaube ich, bei diesen zwei Gangster-Handlangern, aber da gibt es diese eine Szene an, wo der eine gerade ein Krisengespräch mit dem oberbösen Gangsterboss am Telefon hat und der andere, die wirken ja beide eigentlich wie bierernste Bären und der andere fängt dann an, den die ganze Zeit so spielerisch zu boxen, so nach dem Motto, oh, wir haben gerade hier Spaß, wir machen unser Gangster-Ding, wo das dann auf einmal so ausbricht und du denkst so, okay, gut, das ist jetzt wirklich der ganz dämliche Gangster, während der vorher einfach nur der böse Gangster war. Und da wird dann ständig wie noch was aufgebrochen in bestimmte Richtung.
Ich finde es, also ja, also gerade sagst du, das ist auch sowas, was mir gestern beim Sehen so aufgefallen ist und das kann ich auch bestätigen. Diese, wie hast du sie genannt, die Klischee-Rollen, jetzt habe ich es. Die Klischeetypen, dass die auch so aufgeladen sind und wo ich auch das Gefühl habe, dass die Schauspieler da so ein kleines bisschen mehr Freiraum haben. Also gerade der Chef von diesem Joe.
Ja, du meinst jetzt Joe Pantoliano, wie heißt das, nicht der Kopfgeldjäger, sondern der die Kaution, der Kautionsdings da muss da, jetzt fehlt mir, aber der die Kaution für jemanden stellt und dann den Duke-Face dran gezogen haben möchte zum Handlung. Genau, was ist mit dem?
Genau, der ist ja auch überzeichnet. Ich weiß, dass der Schauspieler selber wirklich so, ist auch so drauf hat, so auch wirklich so drüber zu sein. Siehe Bad Boys. Ja, da war der auch so drüber. Der hat da so ein Gespür für ein gutes Drübersein, also für ein gutes Overacting wohl dosiert. Und hier war das sozusagen wirklich gleich drüber über dem wohl dosiert, aber auch noch nicht immer komplett raus. Also es war kein kompletter William Shatner oder so.
Das ist was bei dem Film ist, der Film ist irgendwie so ganz knapp vor over the top. Es ist halt nie krass überzeichnet, egal Action, Komödie, was auch immer. Aber es ist trotzdem immer so teilweise kurz davor. Wie gesagt, auch bei den Oberfieslingen. Das ist einmal Dennis Farina als Drogenboss. Mhm. Und der spielt den astreinen bösen Drogenboss.
Hätte er nicht im Casino so spielen können.
Genau. So, also ist er wirklich wirklich total klischeehaft, dass du man nimmt es ihm auch ab. Einzig und allein die 80er Jahre Klamotten, die er anhat, hindern mich dran, den wirklich Angst vor ihm zu haben. Aber ansonsten so von seiner Art her wirkt er eben bedrohlich und es macht genau das, was man erwartet. Also so mit einfach nur mit seiner Präsenz und von seiner Wortwahl, was er sagt, wie er agiert, erstmal nur sprachlich. Dann irgendwann langt er auch selber zu und schlägt einen zusammen, wurde, was das nochmal verstärkt, also relativ minimalistisch, aber genauso, dass du sagst, oh, das ist der Böse, nicht subtil, aber auch nicht total krass. Also es geht auch nicht Richtung Marlon Brando in Der Pate oder sowas, wo du so richtig ikonische Zeichnungen hast, die irgendwie total raus sind oder sowas, weißt du?
Also ikonische Zeichnungen gibt es im Film gar nicht. Ich glaube, das ist auch, Martin Brest ist aber auch wirklich jemand, der will insgesamt ein Package aus diesem Ensemble schnüren und keine Einzelleistungen hervorheben. Das merkt man an all seinen Filmen. Selbst bei so einem Film wie Rendezvous mit Joe Black, Brad Pitt hebt sich wahrscheinlich nur selber hervor, indem er wieder auf irgendwas rumkaut. Musste mal drauf achten. In jedem Film muss Brad Pitt auf irgendwas rumkauen.
Ja.
Und auch da, das ist das Einzige, wie er sich selber sozusagen hervorbringt. Aber ansonsten, Martin Brest weiß ganz genau, wie er da so die Waage halten muss. Und das ist mir da auch wieder hier beim Sichten gestern aufgefallen. Es gibt ein paar Figuren, die passen gefühlt nicht rein. Also gerade so ein paar Berater jetzt von dem Jimmy Serrano, der von dem Philipp Bakerhall, den Sidney da spielt, wo ich denke okay, dient auch nur der Exposition, der Erweiterung der Exposition. Ja. Da habe ich mich wirklich ein paar Mal dann sehr geärgert. Das sind dann halt auch so die Punkte, die insgesamt dann halt auch darin gipfeln, wo ich auch so zu meinem für mich Fazit komme. Ich habe den Film definitiv zu spät gesehen. Ich hätte den Film wirklich in meinen Teenagerjahren sehen müssen, so wie ich Little Weapon gesehen habe. Dann würde ich den Film wahrscheinlich heute auch ganz anders wahrnehmen, weil er dann sozusagen schon so einer von diesen Evergreens wahrscheinlich dann halt wäre, an den ich selber positive Erinnerungen habe. Und das ist jetzt nicht mehr der Fall. Jetzt muss ich sozusagen aus meiner jetzigen filmischen Entwicklung, die ich bis hierhin sozusagen schon gesammelt habe, diesen Film mir anschauen und stelle fest, okay, da sind ganz schön viele Schwächen drin und er kann sich jetzt nicht so sehr von anderen Buddy-Komödien jetzt absetzen. Also er macht nichts, was andere Komödien irgendwie nicht auch schon mal gemacht haben. Es gibt so ein paar kleine Nuancen. Der Film ist auf gar keinen Fall schlecht, also das möchte ich damit nicht sagen, aber mein Kritikpunkt ist tatsächlich das Drehbuch und die Laufzeit. Also so 100 Minuten so um die Drehe hätte völlig gereicht, aber 126 Minuten finde ich schon ziemlich hart. Ganz besonders, weil sich vieles halt auch wiederholt und doppelt. Diese Fluchtszenen. Ja, erst versuchen über Flugzeug, dann über Bus, dann mit Zug und Auto. Und dann brauchen wir noch einen Transporter. Und da hatte ich dann irgendwann schon eine leichte Ermüdungsscheinung. Weil es passiert so gesehen nicht wirklich viel, sondern okay, jetzt sind sie bei den Bösen. Jetzt sind sie bei den anderen Bösen. Ah, jetzt kommt das FBI. Also gerade dieses, einmal ist Dorfler dran, dann sind die Mafia wieder dran, dann kommt wieder das FBI. Wechselt sich alles ein bisschen ab, war mir dann ein bisschen zu beliebig. Und auch dieser Kampf mehr oder weniger zwischen FBI, Mafia und den beiden, das war halt wirklich sehr schwer. Also es waren zu viele Sachen in diesem ganzen Topf da drinne. Und da wäre es mir lieber gewesen, dass man sich dann vielleicht nur auf zwei Sachen einigt, die inneren Konflikte ein bisschen verstärkt. Wie gesagt, wir sind nicht bei Wünsch dir was, aber hätte ich mich da auf ein bisschen weniger beschränkt und die dann aber dafür ein bisschen mehr ausgebaut. Sodass dann eben halt auch die Situationscomic halt auch ein bisschen besser sitzt, dass dann diese 20-Dollar-Schein-Szene da halt auch wirklich richtig reinknallt. Die ist richtig geil und die ist cool, aber irgendwie wirkt die so wie in den Film reingeklatscht.
Mhm. Sieht bei mir ein bisschen anders aus. Ich habe dann vielleicht eine richtige Zeit gesehen, als es tatsächlich auf den Menschen noch Straßen gab, auf den Straßen noch Menschen gab, die die 80er, 90er Klamotten noch anhatten und sich das nicht so rausstach. In der Hinsicht ist der vielleicht ein bisschen schlecht gealtert, was haben wir gesagt, Musik und Aussehen mitunter. Ich finde ihn halt sehr stimmig beim Schauen. Es ist ein Wohlfühlfilm. Es ist halt ein Film, wo mir nie gesagt wird, wir machen jetzt Kunst.
Ja.
Also es gibt keine einzige Kameraeinstellung, die sagt, ich mache jetzt eine geile Kameraeinstellung. Es gibt ein paar Kameraeinstellungen, die sind mir aufgefallen, wo ich dachte, oh, das ist jetzt schön. Also wie zum Beispiel bei Joe Pantoliano im Kopfgeldjägerbüro hast du eine Einstellung, da sitzt er vorne am Schreibtisch rechts, dann hast du hinter ihm so ein Sichtfenster in den nächsten Raum, wo dann durch das eine Sichtfenster sein Handlanger da auch am Telefon sitzt und die telefonieren beide und du hast so einen wunderschönen Tiefenstaffelung, Aufbau vom Bild her, von der Symmetrie her. Und da gibt es so ein paar Sachen, die aber nie sagen, so, wir sind jetzt Bildkunst. Der Film sagt auch nie, ich mache jetzt Humorkunst oder Actionkunst oder sonst was. Und der Film sagt mir von Anfang an, ich möchte dir jetzt einfach eine Geschichte erzählen und ich lasse mir Zeit dabei, sagt er von Anfang an. Es geht ein bisschen Richtung Komödie und dann verwirrt er mich erstmal, weil er es nicht tut. So wie du gesagt hast, am Anfang wird Robert De Niro ja schon so irgendwie locker fluffig eingeführt und dann wird es auf einmal erstmal ein bisschen ernster und dann wird es wieder lustig. Aber ich fühle mich bei dem Film an die Hand genommen und wenn ich in die Atmosphäre, also wenn ich die Zeit habe und Lust habe, das ein bisschen ruhiger anzugehen, ist das ein Film, bei dem ich jetzt wieder auch zum zweiten Mal mich hinlege, da einfach zugucke und ich das Gefühl habe, die Räder greifen einfach gut ineinander. So von Story, vom Spielen her, von allem, ist das ein Film, der mich einfach mitnimmt und wo bei mir dann, wo ich auch nicht erwarte, dass die Humorszenen der Kracher sind, sondern es ist so ein Wohlfühlhumor. Also es ist nicht halt der Witzeklopfer, was ich von dem Film auch nicht erwarte, wo ich dann denke, wow, was für ein geiler Joke, sondern wo ich mich einfach dann einfach nur freue, so die lustigen Sachen zu sehen. Oder dort, wo es dann ein bisschen herzerwärmend wird. Schwächen, gerade wie das mit Robert De Niro da nicht mit dem nicht ganz so mitfiebert, wie man es vielleicht hätte machen können, da gehe ich mit. Aber es ist ein Film, den ich auf jeden Fall ohne dem Vorbehalt, dass man mit 90er-Jahre-Klamotten klarkommt und keinen zu schnellen Film erwartet, würde ich dem jeden empfehlen. Hm. Der ist zwar R-rated, habe ich gerade bei IMDb gesehen.
119 mal fuck.
Genau, ansonsten würde ich sagen, kann man das eigentlich mit jedem zweijährigen Kind ansonsten schauen. Ich kann mich gerade nicht erinnern, ob irgendwo richtig brutal was dabei war. Es war für mich so hintergründig. Ich gucke den Film jetzt auch nicht in der Hinsicht, aber für mich ist das ein Familienfilm vom Gefühl her. Das ist so ein Wohlfühl-Familienfilm. So ein Krimi, den man Samstag am frühen Abend guckt zusammen oder Sonntag.
Also ich würde es nicht mit meinem 2 Jahre alten Sohn schauen, um das vielleicht ganz...
Okay, ohne den Filter habe ich es nicht, habe ich jetzt wirklich gesagt, mir ist es nicht aufgefallen. Also das im Vergleich, was man sonst an Gewalt sieht, in jedem Avengers-Movie, was da vielleicht nicht explizit, aber im...
Die sollten das auch nicht ab 2 sehen.
Ja, hast du auch recht. Okay, ab 12. Ich sag mal ab 12. Genau. Ab 12 ist gut, oder?
Genau, so ab 12 denke ich auch. Ich glaube, also das... Selbst wenn du den jetzt mit 9 oder 10 Jahren gesehen hättest, also heimlich auf Video aufgenommen in den 90ern oder mein Sohn entdeckt es irgendwann in 7 Jahren oder in 8 Jahren in meiner Videosammlung, dann go for it. Der wird deswegen keine schlaflosen Nächte bekommen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Ich wollte aber gerne noch mal auf den Punkt eingehen, weil du die Kameraarbeit angesprochen hast und den, ich sag mal, nicht künstlerischen Aspekt, den du angesprochen hast. Der Film ist so richtig schön formal. Das ist so, wie du kommst von der Filmschule, kommst du und genauso wünschen sich Produzenten, dass du so einen Film machst.
Tatsächlich steht das in einer Kritik, die ich gelesen habe, ich kretsch dir mal rein, steht quasi exakt das drin, da steht drin, im Grunde genommen ist dieser Film ein Lehrbeispiel.
Genau. Du hast wirklich ganz klassisch Establishing Shots, du wirst in alles eingeführt, richtig. Dann hast du die ganz klaren Kameraauflösungen bei Gegenüberstellungen, also sprich Over-Shoulder-Shots. die Kamera vibet niemals aus. Also die ist nie entfesselt. Die ist immer auf festen Punkten. Du weißt immer, ja, wo du bist. Die 180-Grad-Regel wird immer eingehalten. Ständig. Ja. Es gibt keine Sprünge. Die Action ist aber
das
dafür,
ist
aber super nachvollziehbar.
Genau, es ist deine Schuld, dass ich jetzt bei sowas achte. Ist mir exakt aufgefallen. Ich habe den, als da diese Autoverfolgungsjagd ist, dachte ich, ah, warte mal, das ist doch jetzt, da muss ich Basti dann nochmal fragen, das ist doch jetzt ja eingehalten, was der immer erzählt, oder? Ich kann total gut folgen. Ja, bin ich durch deine Schule gegangen. Es fällt mir jetzt mittlerweile auf, oder ich frag's mich zumindest. Ja.
Genau, also rein technisch ist der Film, also auch gerade der Schnitt, muss man hier auch mal das Trio, der Chris Levinson, der Michael Tronick und Billy Weber, muss man hier auch ganz besonders hervorheben. Also der Schnitt ist auch sehr schön dynamisch. Und das, was ich vorhin gesagt habe, die Arbeitsweise von Marty Prest, also Marty wird immer gerne genannt, dass er viele Szenen halt häufig nachdrehen lässt. Also vielleicht ganz kurz zum Verständnis. Wenn ich eine Szene drehe, da wird ja nicht in einer Einstellung gefilmt, sondern mindestens in drei in verschiedenen Größen. Und dann kann man sozusagen irgendwann am Ende in der Post sagen, okay, wenn die eine Einstellung so nicht funktioniert, dann können wir jetzt hier an der Stelle schneiden. Das heißt, wir haben einmal Long, Medium und Short, die Shots. Genau, und Marty Prest aber setzt da noch ein paar drauf. Das heißt also, der guckt erst natürlich nach den klassischen Einstellungen und dann geht es aber um die Performance. Und die Performance, die wird dann sozusagen in verschiedene Takes aufgenommen. Und dann hast du natürlich dann als Cutter am Ende sehr, sehr, sehr viel Material. Ich will auch gar nicht wissen, wie da das Verhältnis ist zwischen dem, was in den Film kommt und was gedreht worden ist. Also ganz kurz zum Visualisieren, bei einem Ridley Scott-Film kommen 30% des Materials in den Film. Das ist viel. Hingegen war das bei Stanley Kubrick war das Verhältnis wahnsinnig groß. Also da ist es ja bloß 1% von dem, was er gedreht hat, was in den Film reinkommt.
Ja.
Und ich denke, bei Marty Prest wird es wahrscheinlich ähnlich groß sein. Also zumindest fühlt sich das an und deswegen sind die auch drei Leute mit dem Schnitt halt auch mit beauftragt worden. Also technisch absolut super neutral. Da ist nichts stilisiert, sondern einfach nur klassisch und sehr gut technisch abgefilmt.
Ja. Das fällt bei dem Film auch auf. Also was ich meine, es ist stimmig und dann hast du dann auch noch, ich finde die Story halt stimmig, die Entwicklung stimmig und Schauspielern, die du an sich erstmal gerne dabei zuschaust. Und auch, also wie gesagt, den Hauptdarstellern, den du gut folgen kannst, also den du gut zuschauen kannst, die wird gut funktionieren und dann, du hast in dem Film ja sehr viel Nebenpersonal, die dann zwar immer so eine klischeehafte Rolle haben, aber du hast halt, was heißt sehr, sehr viel, aber du hast halt ganz viele Köpfe, die immer wieder auftauchen, ne, auf Seiten des FBI, auf Seiten der Gangster und dann zusätzlich noch an allen Orten und Stationen, wo die sind, dann nochmal vor Ort Personen, mit denen die interagieren, die dann alle immer nur so Punkte reinbringen, die Handlung, aber die ein schönes Gesamtbild ergeben bei mir, dass ich mich in dem Film wohlfühle und das so gut, trotz der vielen Leute, die da mit reinspielen, kann man einfach super gut folgen und fühlt sich zum Ende hingeführt. Länge kann ich dir auch ein bisschen zustimmen. Am Ende wird man ein bisschen ungeduldig. Das hätten im 20 Minuten vielleicht auch weniger sein können. Aber es hat mich nicht so irgendwie, es war nicht so, dass ich dann gedacht habe, jetzt hör mal auf. Los jetzt hier, komm zum Schluss, sondern eher, okay, ja, ist ja schon nett. Ist halt, wenn man in der Stimmung drin ist, kann man es genießen. Ist so ähnlich wie bei Herr der Ringe. Wenn der dich in die Stimmung reinzieht, dann kannst du die 3 Stunden gut folgen. Wenn du einfach nicht in die Stimmung reinkommst, dann nervt das einfach unendlich.
Genau. Ist eigentlich ein schönes Schlusswort.
Ja, finde ich auch. Ja, es war mir eine Freude.
Ja, also ich habe jetzt nicht großartig mehr zu sagen, außer jetzt vielleicht in der Story noch reinzugehen, aber da kann man sich den Film auch einfach mal anschauen. Es war ein netter kleiner Zeitvertreib. Ich werde ihn jetzt bestimmt in den nächsten Monaten nicht nochmal gucken müssen, aber sollte er mir nochmal durch Zufall über den Weg laufen oder mein später mal 8-9-jähriger Sohn den Film unbedingt sehen wollen, dann werde ich den mir natürlich sehr gerne wieder anschauen.
Das höre ich da gerne, das hoffe ich auch. Ich glaube, das ist auch ein Film, wenn man den alle 10 Jahre zufällig mal sieht, kannst du genießen und da du jetzt ja weißt, was du zu erwarten hast und wo die Kritikpunkte sind, würde dir beim nächsten Mal vielleicht sogar noch besser gefallen, weil du dann den Rest, also weil du dann nicht irgendwas mehr erwartest, sondern dich dann auf dem, wo du weißt, was gut ist, ein bisschen mehr ausruhen kannst und dich da reinfinden kannst.
Genau.
Yeah.
Fred, es hat wieder sehr viel Spaß gemacht.
So ist es.
Und wir werden uns hoffentlich bald wieder hören. Und zwischendrin werden wir eine Folge dann noch machen mit dem Stefan, mit dem ich schon zusammen Shadow besprochen habe. Werden wir.
Genau, was ihr super gut gemacht habt.
Wir haben uns auf zwei Sachen geeinigt, die wir thematisieren wollen und sind da schön drauf rumgeritten. Ich glaube, wir beide machen es wirklich eher so ein bisschen globaler. Das heißt, wir machen das definitiv ein bisschen globaler und bei ihm kann ich in so ein paar Sachen eingehen. Und wir haben uns entschieden, wir wollen über Alex Garlands Annihilation sprechen und den ein kleines bisschen analysieren und auseinandernehmen.
Klar, da bin ich gespannt. Den habe ich vor zwei Jahren, als er rauskam, gesehen. Bin ich gespannt. Super.
Red. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und bis bald.
Wir sehen uns.